liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gemeinde Oberlasbach, ich möchte euch alle ganz, ganz herzlich grüßen und ich wünsche euch noch ein gesegnetes neues Jahr. Wir sind noch gerade am Anfang dieses neuen Jahres und ich glaube, ihr denkt auch über die Zukunft nach, was dieses Jahr uns bringen wird oder soll. Und also ich erinnere mich an ein sehr, sehr nüchternes Wort oder Äußerung von Lev Tolstoi. Er sagte, die Zeit, die noch vor uns steht, hat einen viel, viel höheren Wert als all die vergangenen Jahre. Ich glaube, das ist schon einleuchtend. Also die Zukunft, die Zeit, die noch vor uns steht, ja, dort können wir noch etwas machen. Ja, mein Thema für heute geht es um die Evangeliumsverkündigung in der heutigen Zeit, über Probleme und Möglichkeiten unserer gegenwärtigen Evangeliumsverkündigung. Die Verkündigung des ewigen Evangeliums ist für jeden Nachfolger oder Nachfolgerin Christi eine heilige Aufgabe. In Matthäus 28, die Verse 19-20, lautet der universale Missionsbefehl folgendermaßen: Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Nun, aus der dritten Welt erreichen uns immer wieder Nachrichten über wunderbare Missionserfolge. Wir hören über Taufzahlen in 5- bis 6-stelliger Höhe, zum Beispiel vor kurzem aus Papua-Neuguinea. Aber danach werden unsere Gedanken langsam wieder auf unser eigenes Land gelenkt. Und die traurige Realität hier in Deutschland sieht folgendermaßen aus. Wir werden zwar langsam, aber doch stetig immer weniger. Eine evangelische Bischöfin hat unserem Vorsteher über ihre eigene Kirche Folgendes gesagt. Wir erleben den Effekt der Verdunstung. Verdunsten. Und unsere Freikirche in Deutschland erlebt vielleicht etwas weniger ausgeprägt, aber den gleichen Effekt. Aber Gott verdunstet nicht. Und er möchte, dass wir seinen Auftrag sowohl persönlich als auch kollektiv ernst nehmen. Manche schieben die Schuld für die missionarische Erfolgslosigkeit auf die nichtgläubige Welt. Sie sagen, die Menschen sind säkular geworden und wollen eben von Gott nichts wissen. Andere hingegen suchen die Schuld bei unseren Vorstehern, bei dem Prediger, bei dem Gemeindeleiter oder grob gesagt immer bei den anderen und nie bei sich selbst. Wie dem auch sei, Tatsache ist, dass wir alle vor Gott für die gegenwärtige Situation unserer Mission verantwortlich sind. Die globale Mission fängt dort an, wo die Gemeinde nicht mehr nur unter sich bleibt, sondern aus ihrem eigenen Kreis heraustreten kann. Sie fängt dann an, wenn die Gemeinde auch zu andersdenkenden und anderslebenden Menschen sprechen kann. Die Mission erreicht dann ihr Ziel, wenn sich die Denkweise der Gemeinde ändert und sie aufnahmefähig wird. Bisher haben wir geglaubt, die Eigentümer der Wahrheit zu sein. Von nun an müssen wir erkennen, dass Christus die Wahrheit ist und wir sind sein Eigentum. Früher haben wir den Menschen zuerst unsere Lebensweise, unsere Traditionen beigebracht. Heute müssen wir die Menschen zuerst zu Christus führen und danach kommt dann alles andere. Bisher haben wir neue Glieder für die Gemeinde gesucht. Heute müssen wir nach Mitarbeitern für den Weinberg Gottes Ausschau halten. Der Apostel Paulus hat im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 3, die Hauptsache folgendermaßen definiert. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Liebe Geschwister, dies ist die Hauptsache. Und diese Hauptsache muss in unserer Mission auch die Hauptsache bleiben. Wir leben heute in einer veränderten Welt und diese veränderte Welt verlangt auch neue Methoden. Wenn wir diese Tatsache einfach ignorieren, dann bleiben unsere missionarischen Bemühungen erfolglos. Das Evangelium würde in diesem Fall einem Brief gleichen, der bei dem Empfänger niemals ankommt. Paul Tillich gehörte zu den einflussreichen deutschen Theologen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er behauptete, die Kirche hätte sich von der Welt dadurch isoliert, indem sie solche Fragen beantwortete, welche niemand gestellt hat. Die Verknüpfung der verzweifelten Angst des modernen Menschen mit den Antworten Gottes in der Bibel hat Tillich mit dem Begriff der Korrelation bezeichnet. Also die Korrelation oder Wechselwirkung beschreibt den Zusammenhang zwischen zwei oder mehreren Bereichen bzw. Zuständen. Hier muss ich anmerken, dass dieser Begriff Korrelation nicht nur jetzt im geistlichen Bereich eine Rolle spielt. Wir treffen in jedem Lebensbereich auf die sogenannte Korrelation. Ich gebe ein Beispiel jetzt aus meinem Bereich. Zum Beispiel ein Geiger oder Pianist. Ja? Was versteht man dort unter Korrelation? Die Tätigkeit der linken Hand mit der Tätigkeit der rechten Hand zu harmonisieren. Das Greifen und das Streichen. Ohne Korrelation würde das nicht funktionieren. Das Gleiche am Klavier. Linke Hand, rechte Hand. Wer die zwei Hände einander nicht anpassen kann, kann wahrscheinlich auch nicht Klavier spielen. Also ihr seht ja, dieser Begriff ist sozusagen universal. Tillich ist es mit seiner Methode der Korrelation sehr gut gelungen, die existenziellen Fragen seiner Zeit aufzugreifen und sie als geistlich-religiöse Fragen zu formulieren. Bei einer kritischen Bewertung unserer Flugblätter Bibelseminare oder Vorträge, stellt sich heraus, dass diese oft solche Themen behandeln, welche die Menschen von heute nicht interessieren. Wenn wir unser Material zum Verteilen anschauen, welches wir zum Teil noch aus dem 19. Jahrhundert geerbt haben, haben wir oft den Eindruck, als würden wir mit einer Antwort in der Hand dastehen und beten, dass jemand kommt und uns die dazu passende Frage stellt. Aber die Frage wird leider von keinem gestellt und die alten Antworten bleiben nur noch als leere Phrasen zurück. Der protestantische Pastor aus den USA, Timothy Keller, spricht ebenfalls von der Korrelation zwischen der Bibel und der menschlichen Existenz, aber nicht nur theoretisch, sondern auch in der Praxis. Er hat im Jahre 1989 in New York aus lauter säkularisierten Menschen eine ganz, ganz große Gemeinde gegründet, die Redeemer Presbyterian Church. Redeemer ist, glaube ich, es bedeutet Erlöser, also Erlöserkirche. Keller gilt als Pionier eines zeitgenössischen, urbanen, relevanten christlichen Glaubens, der auf die Bedürfnisse der gebildeten städtischen Menschen eingeht und unkonventionelle, aber doch angemessene Antworten gibt. Er macht bezüglich der missionarischen Bestrebungen auf 6 wichtige Faktoren aufmerksam. Diese gründen sich sowohl auf praktische als auch auf biblische Grundprinzipien. Sie stehen den von uns verwendeten Begriffen wie zum Beispiel gegenwärtige Wahrheit oder zeitgemäße Botschaft ziemlich nahe. Die erste Empfehlung oder der erste Rat von Keller: Wir sollen eine für alle verständliche Sprache verwenden. Damit wird natürlich nicht eine Bagatellisierung oder liederliche Formulierung der Botschaft gemeint. Nein, das nicht. Das Evangelium ist eine ernste Sache und es darf nicht als Scherz weitergegeben werden. Sonst könnte es uns ähnlicher gehen wie bei Lot. In Genesis, also 1. Moses, Kapitel 19, Vers 14, wurde Folgendes aufgezeichnet. Da ging Lot hinaus und redete mit den Männern, die seine Töchter heiraten sollten. Macht euch auf und geht aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Und jetzt, aufpassen, aber es war ihnen lächerlich. Es war ihnen lächerlich. Seht ihr, das, was die Schwiegersöhne von Lot als Scherz verstanden haben, war nicht nur lebensgefährlich, sondern, ich würde sagen, sogar tödlich. Laut Bibel war es tödlich. Man sagt, jeder Beruf hat seinen eigenen Fachwortschatz. Um von Außenstehenden verstanden zu werden, muss man diesen internen Wortschatz in eine Sprache übersetzen, welche von allen verstanden wird. Der zweite Rat von Keller: Wir sollten uns auf solche Autoritäten oder Persönlichkeiten berufen, welche von den Menschen gekannt und geehrt werden. Diese könnten zum Beispiel christliche Zeitgenossen sein, Denker, Schriftsteller, Künstler, die keine Christen sind, vielleicht nicht einmal religiös sind, aber die solche Werte vertreten, welche sich mit unserer Botschaft im Einklang befinden. Ellen White schreibt diesbezüglich in Erziehung Seite 12 Folgendes. So wurden auch die großen Denker der Menschheitsgeschichte erleuchtet und spiegelten wider, was sie zuvor von der Sonne der Gerechtigkeit empfangen hatten. Jeder große Gedanke, jeder Geistesblitz hat seinen Ursprung in dem, der das Licht der Welt ist. Das heißt, jeder Strahl der Wahrheit kommt von Gott, auch dann, wenn diese Wahrheiten von einem heidnischen Philosophen gesagt werden. Ein Beispiel: Paulus hat sich vor den Zuhörern in Athen auf solche Lehrer berufen, welche diese gekannt und geehrt haben. In Apostelgeschichte Kapitel 17 wurde aufgezeichnet, dass Paulus diese griechischen Dichter, die ja wohl bekannt waren, selber zitiert hat. Der dritte Rat von Keller: Wir sollten das sichere Fundament des Glaubens vorstellen, dass der Glaube für uns etwas absolut Stabiles und Sicheres ist. Die Wahrheit des biblischen Glaubens wird von dem inneren Einklang der Heiligen Schrift unterstützt. Dieser Grundsatz der Kohärenz, dass alles Seiende in einem Zusammenhang, in einer Beziehung zueinander steht, ist eines der wichtigsten Eigenschaften der Bibel. Jesus sagt, bei Gott ist Ja, Ja und Nein, Nein. Denn die listigen, gewundenen Erklärungen und das dunkle Labyrinth, wohin Irrlehrer die Menschen locken, diese sind vom Teufel. Die vierte Empfehlung von Keller: Wir sollten Zweifel und Gegenargumente der Menschen mit Verständnis behandeln. Seht ihr, Zweifel ist eine menschliche Eigenschaft. Es wäre gut gewesen, wenn Eva an der Glaubwürdigkeit der Schlange gezweifelt hätte. Deshalb darf man den Zweifel der Menschen nicht ignorieren. Wir sollten sie sogar damit ehren, dass wir sie ernst nehmen und ihre Fragen mit Empathie behandeln. Der Apostel Petrus gibt uns diesbezüglich einen guten Rat. In seinem ersten Brief, Kapitel 3, die Verse 15 und 16. Er schreibt: Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Gottesfurcht, und habt ein gutes Gewissen. Das heißt, wir sollten den Menschen aufrichtig, sanft, mit gutem Gewissen antworten, und wir sollten ihnen auch erklären, warum wir das Vertrauen an Jesus Christus für vernünftig halten. Auch dann, wenn wir heute noch nicht alles ganz klar sehen oder verstanden haben. Der fünfte Rat von Keller: Wir sollten offen über die Spannung zwischen Evangelium und Kultur reden. Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 17 Folgendes über seine Jünger und Nachfolger: Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Durch den Glauben an Jesus gibt es eine tiefe Veränderung in unserem Leben. An dieser Stelle können wir zeigen, dass das ewige Leben, das wir in Christus bekommen, uns ein solches Sicherheitsgefühl gibt, welches wir von der weltlichen Kultur nicht bekommen können. Der Sabbat zum Beispiel bedeutet eine kulturelle Spannung. Warum? Weil der Mensch versucht, sich ständig zu beschäftigen und glaubt, dass seine Wichtigkeit von der Zahl seiner Beschäftigungen, Hobbys und so weiter bestimmt wird. Christus hat uns von der Sorge um unsere Wichtigkeit befreit, weil er durch seinen Tod gezeigt hat, dass der Mensch nicht wegen seiner irdischen Erfolge wichtig wird, sondern durch den Preis, den Christus für ihn am Kreuz gezahlt hat. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 18, 19, heißt es: Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Der Wert des Menschen befindet sich in ihm selbst, in seinem Menschsein. Christus hat sich für den Menschen geopfert und nicht für das, was der Mensch geschafft, gekauft oder verbraucht hat. Und die sechste Empfehlung von Keller: Wir sollten das Gleichgewicht, also die Balance zwischen äußerer und innerer Motivation behalten. Die äußere Motivation bekommen wir durch die Gebote, denen wir gehorsam sind, weil wir die Autorität Gottes anerkennen. Wir verwenden diese Art der Motivation auf breiter Ebene, zum Beispiel bei der Wortverkündigung. Aber es gibt auch eine innere Motivation, welche sagt: Ich tue dies, weil es eine gute und gesegnete Sache ist. Diese Motivation passt zu denen, die zur Familie Gottes gehören. Beide Motivationen, sowohl die äußere als auch die innere, sind bei der Nachfolge Christi wichtig. Wir sollten nur auf ein Gleichgewicht zwischen den beiden achten und daran denken, dass keine von beiden für sich allein ausreichend ist. Wie ich es bereits bei dem Korrelationsprinzip von Tillich dargestellt habe, sollten wir in unserer Botschaft die existenziellen Fragen unserer Zeit mit biblischen Antworten verbinden. Dies dürfen wir nicht ignorieren, weil sonst unsere Wortverkündigung ihre Aktualität verliert und einfach nicht mehr zeitgemäß wirkt. Manche sagen, der Wortverkündiger sollte sich auf zwei Säulen stützen. Erstens auf die Bibel und zweitens auf die Tagesnachrichten. Nun, was die Heilige Schrift betrifft, sie steht natürlich außer Frage. Aber dürfen wir der Presse, den Tagesnachrichten einfach trauen, oder sollten wir diese eher als sogenannte Fake News ablehnen? Sind diese Nachrichten wirklich zuverlässige Beweise für die Erfüllung biblischer Prophetie? Die Begriffe gegenwärtige Wahrheit oder zeitgemäße Botschaft bedeuten nicht, dass der Prediger sich mit einem Fuß auf den rutschigen Boden der Tagespresse stützen soll, um biblische Aussagen zu untermauern. Warum? Es gibt mehrere Gründe. Zum Beispiel, einmal sagt der Apostel Petrus uns Folgendes dazu. Im ersten Brief, Kapitel 1, Vers 21. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Wir bauen unsere Botschaft auf Christus, den Felsen, auf die Hoffnung unserer Seligkeit. Zweitens, wir alle kennen den Ausdruck aus der Umgangssprache, jemanden aufs Glatteis führen. Was heißt das? Nun, jemanden irreführen oder anders gesagt hereinlegen. Wenn man zum Beispiel aus einer Behauptung falsche Schlussfolgerungen zieht. Die Auslegung der Bibel ist nicht identisch mit dem geschriebenen Wort. Die Bibel verlangt eine Interpretation. Im Lukas-Evangelium wird berichtet, dass der auferstandene Christus den Jüngern, die nach Emmaus gingen, in der ganzen Schrift auslegte, was darin von ihm gesagt war. So steht es bei Lukas, Kapitel 24. Ihr seht, der Herr hat hierbei die Notwendigkeit einer Interpretation des Alten Testamentes anerkannt. Allerdings muss die Bibelinterpretation grundsätzlich unter der Erleuchtung des Heiligen Geistes geschehen. Denn sonst besteht die große Gefahr, das Wort Gottes zu verdrehen. Manche verwechseln die zeitgemäße Botschaft mit einer sogenannten wunschgesteuerten Bibelauslegung. Also das ist ein Riesenunterschied. Zeitgemäße Botschaft, ja, aber eine wunschgesteuerte Bibelauslegung ist hochgefährlich. Auf der anderen Seite kommt Satan, der Vater des Bösen und der Lüge, immer in einem neuen Gewand, in einem neuen Kleid oder Anzug, mit einem neuen Make-up, um die Welt zu täuschen. Und das Gefährliche, er versucht nicht nur die Gottlosen, die nichtgläubigen Menschen zu täuschen, sondern auch die Gläubigen. Die gleiche Strategie verfolgt er auch mit den Tagesnachrichten. Die Presse ist nicht nur da, um uns zu informieren, sondern auch, um die öffentliche Meinung zu steuern, zu manipulieren oder zu beeinflussen. Daher ist sie gezwungen, die Realität mehr oder weniger zu verzerren, je nach den Vorgaben von Pressemagnaten, Lobbyisten, Politikern, Regierung und so weiter. Um das Problem mit der Presse verständlicher zu machen, gebe ich euch ein einfaches Beispiel. Es ist Folgendes passiert. Der Jäger hat den Bären erschossen. Dies ist keine Nachricht, sondern eine Tatsache. Nun ist jetzt die Aufgabe der Presse, aus dieser Tatsache eine Nachricht zu produzieren. Nehmen wir an, hier auf meiner rechten Seite befinden sich Journalistinnen und Reporter, welche die Nachricht für eine, sag mal so, in Anführungszeichen, Bärenzeitung schreiben oder Tierschützer. Logischerweise aus der Sicht der Bären. Auf meiner linken Seite sitzen die Journalistinnen, die über das gleiche Geschehen für eine Jägerzeitung schreiben. Selbstverständlich aus der Sicht der Jäger. dass diese zwei Berichterstattungen wesentlich voneinander abweichen, liegt auf der Hand. Nicht? Was steht in der Bärenzeitung? Der Jäger, ein Mörder. Was für grausamer Mensch. Wie kann man so etwas machen? Und umweltschädlich und alles Mögliche. Und die anderen argumentieren genau umgekehrt. Die Bären haben sich unwahrscheinlich vermehrt. Sie sind frech, aggressiv geworden. Sie greifen nicht nur Schafe und Rinder, sondern bereits schon Menschen an. Also wir müssen ein Zeichen setzen. Man muss sie dezimieren. Also ihr seht ja, die zwei Berichte werden grundsätzlich einander widersprechen. Wenn der Prediger jetzt in einer Hand die Bibel hält und in der anderen ein Produkt der Presse, dann frage ich, welche Zeitung oder Zeitschrift soll das sein? Eine Zeitung der Bären oder eine Zeitung der Jäger? Seht ihr das Problem? So sicher der Fels, Jesus Christus und sein Wort, die Heilige Schrift auch ist, umso rutschiger, unsicherer sind die menschlichen Nachrichten, mit denen wir täglich bombardiert werden. Die Presse kann auch dann täuschen, wenn sie über wichtige Ereignisse einfach schweigt. Sie kann sogar auch dann täuschen, wenn sie zwar im Großen und Ganzen die Wahrheit sagt, also ungefähr, aber wichtige kleine Details zurückhält, welche, um das Ganze einordnen zu können oder zu verstehen, eine große Bedeutung haben. Der Apostel Jakobus stellt uns deshalb die Frage, soll aus dem Mund des Verkündigers sowohl Lob als auch Fluch, sowohl Süßes als auch Bitteres kommen? In der Presse wird heutzutage viel über Demokratie geredet. Nur niemand wird ein Demokrat dadurch, dass er einfach über sich in der Zeitung behauptet, er sei ein Demokrat. Außerdem, was bedeutet es eigentlich, ein Demokrat zu sein? Im Grunde genommen nichts anderes, als bereit zu sein, die Entscheidung der Mehrheit zu akzeptieren. Man sagt, es gibt die Diktatur eines Einzelnen, zum Beispiel eines Gewaltherrschers, und die Diktatur der Mehrheit. Und diese Diktatur der Mehrheit heißt Demokratie. Ob nun die Entscheidung dieser Mehrheit dann letztendlich gut oder böse ist, kann uns nur der Maßstab Gottes zeigen. Denn die Menschheitsgeschichte ist voll mit solchen demokratischen Entscheidungen, welche katastrophale Folgen gehabt haben. Daher sollten wir mit diesem Begriff Demokratie sehr vorsichtig umgehen. Ich möchte jetzt euch nicht sagen, dass wir die Presse oder die Tagesnachrichten in unserer Wortverkündigung nicht verwenden sollten. Es geht nur darum, dass wir Presseartikel nur sehr vorsichtig, kritisch und gut überlegt einsetzen sollten, um nicht auf irgendwelche Täuschungen oder Manipulationen hereinzufallen. Jeder Mensch denkt und urteilt subjektiv und handelt nach seinen Interessen. Nicht nur diejenigen, die Nachrichten übermitteln, sondern auch die Leser, welche diese Nachrichten empfangen. Und auf dieses Phänomen treffen wir nicht nur im Umgang mit der Presse, sondern leider auch im Umgang mit der Bibel. Das ist jetzt ein Liederbuch. Ja, aber ich meine die Bibel. Oft bestimmen unsere Wünsche und Träume das, was wir in der Bibel vor- beziehungsweise wiederfinden, an welchen Texten wir stehen bleiben oder welche Stellen wir einfach ignorieren. Für diese menschliche Neigung gibt es kein besseres Beispiel als die Erfahrung der Jünger. Sie haben für sich eine Reihenfolge der Ereignisse ausgearbeitet. Sie haben sogar versucht, bereits die zukünftigen Posten im Reiche Gottes untereinander zu verteilen. Siehe die beiden Zebedäus-Brüder im Matthäusevangelium. Ihre eigenen Träume haben sie dermaßen gefangen genommen, dass Jesus ihnen umsonst dreimal gesagt hat, dass der Menschensohn in die Hände der Menschen überantwortet werde. Sie haben seine Aussage nicht verstanden, weil, so wie es bei Lukas geschrieben steht, es vor ihnen verborgen war, so dass sie es nicht begriffen. Und wann haben die Jünger die Worte Jesu verstanden? Als sich diese erfüllt haben und als der auferstandene Christus ihren Verstand geöffnet hat, um die Schrift zu verstehen. In unseren Missionsbestrebungen sollten wir uns nicht auf unsere Fantasie verlassen, denn sie betrügt uns, wenn wir die Erfüllung der Weissagung bereits im Voraus festlegen oder visionieren. Eine zeitgemäße Botschaft ist keine wunschgesteuerte Bibelauslegung. Ein trauriges Beispiel für diesen Fehler wäre der amerikanische Erweckungsprediger William Miller. Er hat eine prophetische Tabelle zu seiner These über die Wiederkunft Christi im Jahre 1843 zusammengestellt. Diese äußerst komplizierte Tabelle würde sich eher dazu eignen, einen durchschnittlichen Menschen durcheinander zu bringen, als ihn zur Orientierung zu verhelfen. Um seine These darzulegen, hat Miller etwa 19 Vorträge gebraucht, also 19 Abende. Dies hat in der damaligen Welt der geistlichen Erweckung, also vor circa 200 Jahren, einen großen Eindruck gemacht. Heute könnte es sein, dass wir keine 10 Menschen mehr finden würden, die bereit wären, so etwas anzuhören. Abgesehen davon, dass Miller sich in seiner wichtigsten Behauptung geirrt hat, wäre seine Methode völlig ungeeignet dazu, die Menschen von heute anzusprechen. Das heißt, wir verstehen die Ereignisse auch nach ihrer Erfüllung nur dann richtig, wenn der Heilige Geist unseren Verstand öffnet. Daher sollten wir in unserer Wortverkündigung nie vorlaufen, sondern immer in den Fußtapfen Jesu wandeln, Tag für Tag und Jahr für Jahr. Und wenn wir dort angekommen sind, wo wir ankommen sollten, dann wird uns alles plötzlich klar sein. Bauen wir unser geistliches Haus auf Christus, den Felsen, und dann ist es völlig egal, mit welchen Mitteln uns Satan angreifen wird. Übrigens, es ist auch für unsere Evangeliumsverkündigung richtig, dass es reicht, wenn jeder Tag seine eigene Sorge hat. Wer garantiert uns, dass wir die vorgestellten Ereignisse überhaupt erleben werden? Manche Menschen leben sozusagen in der Vergangenheit, Sie trauern der Vergangenheit nach, ja, wie schön war es damals und so weiter. Andere schwärmen ständig über die Zukunft. Ja, die Zukunft wird so und so sein und schöner, besser, alles Mögliche. Aber ihr seht ja, beide Gruppen von Menschen, sowohl diejenigen, die in der Vergangenheit leben, als auch die anderen, die in der Zukunft leben, beide verpassen die Gegenwart. Die einzige Zeit, in der wir etwas tun können, in der wir handeln können. Deshalb sollten wir, liebe Geschwister, uns in unserer Botschaft darauf konzentrieren, dass wir hier und jetzt, auf Latein hic et nunc, dass wir hier und jetzt zu fleißigen und gehorsamen Zeugen Jesu Christi werden. Amen. Unser lieber himmlischer Vater, wir haben gerade über deinen universalen Missionsauftrag gesprochen, über dessen Probleme, aber auch über neue Möglichkeiten. Dein Wille ist, dass wir diesen Auftrag sowohl persönlich als auch kollektiv ernst nehmen. Hilf uns, aus unserem engen Kreis herauszutreten. Mache uns aufnahmefähig. Verändere unsere Denkweise, damit wir auch zu anders denkenden und anders lebenden Menschen sprechen können. Schenke uns die Fähigkeit, in dieser veränderten Welt neue Missionsmethoden zu finden. Zeige uns, wie wir die existenziellen Fragen der Menschen unserer Zeit mit biblischen Antworten verbinden könnten. Bewahre uns auch vor den großen Fehler, uns bei der Auslegung der Bibel auf unsere Fantasie zu verlassen, denn sie betrügt uns und ist kein sicheres Fundament. Wir wollen unser geistliches Haus auf Christus, auf den Felsen bauen, und dann sind wir vor jeder Täuschung oder Verführung sicher. Wir danken dir dafür, dass du uns erhörst und dass wir uns auf dich immer verlassen dürfen. Im Namen Jesu Christi. Amen.